Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Sacharja, eines der unbekannteren Bücher in der Bibel. Findet es im Alten Testament an zweitletzter Stelle. Also an letzter Stelle im Alten Testament steht der Prophet Malachi und direkt davor der Prophet Sacharja. Und wir wollen uns heute unter die Verse 1 bis 6 stellen. Die Einleitung zum Buch Sacharja. Und wir hören Gottes lebendiges Wort. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten, folgendermaßen: Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, leider leben wir in einer Kultur des Lästerns. Wer von euch kennt das nicht? Man ist auf der Arbeit, eine, sagen wir, Kollegin ist nicht da und schwupps, über sie wird gelästert. Und ich habe mich gefragt, warum lästern Menschen eigentlich so gerne? Ein Grund dafür, vielleicht sogar der Grund: wenn Menschen lästern, dann fühlen sie sich besser. Jeder Mensch weiß ja, mit mir ist etwas zutiefst nicht in Ordnung. Manche geben das zu, andere geben das nicht zu, aber jeder Mensch weiß das tief in sich drin. Und beim Lästern ist es jetzt so: für die Zeit des Lästerns kann ich zumindest für einen kurzen Moment das nagende Wissen übertünchen, dass etwas mit mir nicht stimmt. Denn es gibt ja jemanden, der über den gelästert wird, der noch schlimmer, dümmer, fauler, langsamer, unfähiger, was auch immer ist, als ich. Da waren die Pharisäer zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde war. Wenn sie sich mit anderen Menschen verglichen, kamen sie zu dem Schluss: Also wir sind fast die perfekten Menschen. Vielleicht nicht ganz, aber zumindest fast. Keiner bemüht sich so sehr darum, das Gesetz Gottes zu halten wie wir. Die anderen Menschen haben Probleme. Wir eigentlich nicht. Und dann kam Jesus. Und er zeigte durch sein Leben und durch seine Predigten: Liebe Pharisäer, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Ohne Jesus dachten die Pharisäer: Wir strahlen in dieser dunklen Welt so hell wie so ein Flutlichtmast im Stadion. Und dann kam das Licht der Welt. Und im Vergleich dazu wurde dann ganz schnell deutlich, wie wenig die Pharisäer leuchteten. Da bist du. Und vielleicht schaust du ab und zu darauf, was so in den großen Kirchen in unserem Land passiert. Ja, und du siehst, da wird die Bibel häufig nicht als Wort Gottes gesehen, da wird sehr viel toleriert. Die meisten Mitglieder gehen nicht zum Gottesdienst, wenn nicht gerade Weihnachten ist. Du denkst dir, natürlich nur heimlich: Im Vergleich dazu bin ich eigentlich gar nicht so ein schlechter Christ. Ich weiß schließlich, was richtig und falsch ist. Ich nehme die Bibel ernst. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinde. Wisst ihr, jeder von uns vergleicht sich immer wieder. Und ein Grund, warum wir uns vergleichen, ob beim Lästern oder mit anderen Menschen in anderen Situationen, der Grund dafür ist, wir wollen uns besser fühlen. Ich bin nicht so wie die anderen, also muss ich doch eigentlich ganz okay sein. Das Problem dabei ist nur: die Bibel ist eindeutig. Der Maßstab für richtig und falsch, für gut und böse ist nämlich niemals der oder die andere. Der Maßstab für richtig und falsch, für gut und böse ist Gott selbst. Jesus sagt knallhart am Ende von Matthäus 5, mitten in der Bergpredigt, darum sollt ihr vollkommen sein, das bedeutet vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder an anderer Stelle sagt uns Gottes Wort, übrigens sowohl einmal im Alten Testament als auch im Neuen Testament, seid heilig, liebe Christen, denn ich bin heilig, spricht Gott, der Herr. Gott ist der Maßstab für richtig und falsch. Nicht das, was wir vielleicht für richtig und falsch halten. Und in seinem Licht, also im Vergleich mit ihm, ist unser Leben, ich sag's mal ganz vorsichtig, verbesserungsbedürftig. Aber weißt du, die Bibel ist nicht vorsichtig. Und deswegen schreibt die Bibel auch nicht, liebe Christen, euer Leben ist verbesserungsbedürftig, sondern sie ist viel radikaler. Sie schreibt, kehr um. Oder zu Buße. Umkehr und Buße. Das sind zwei Wörter für dieselbe Sache. Kehr um von allem, was du Falsches tust. Lass die Dinge sein, die Gott nicht gefallen und tue stattdessen die Dinge, die Gott gefallen. Mein Thema für heute Morgen ist Kehr um. Wir wollen uns drei Aspekte bei der Umkehr anschauen. Kehr um, denn erstens, Gott kennt keinen Spaß mit deiner Sünde. Zweitens, kehr um, denn Gott sieht auch deine harmlosen Sünden. Und drittens, kehr um, denn Gott kehrt sich zu denen, die von ihren Sünden umkehren. Kehr um, denn Gott kennt keinen Spaß mit deiner Sünde. Kehr um, denn Gott sieht auch deine harmlosen Sünden. Und kehr um, denn Gott kehrt sich zu denen, die von ihren Sünden umkehren. Ihr habt es gemerkt, ich habe mich entschieden, nach meiner kurzen Reihe durch den Propheten Haggai noch einige Predigten zu ausgewählten Abschnitten im Propheten Sacharja zu halten. Er hat insgesamt 14 Kapitel, wir werden uns nicht alles anschauen, sondern einige ausgewählte Abschnitte. Warum habe ich mich dazu entschieden? Die Antwort ist ganz einfach, Haggai und Sacharja lebten zur selben Zeit. Sie predigten sogar zur selben Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Haggai 4 Predigten an das Volk gehalten hat. Und diese Predigt, die wir uns heute anschauen von Sacharja, die fand statt zwischen der zweiten und dritten Predigt Haggais. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass Haggais Predigten immer genau datiert waren. Und genauso ist es hier bei Sacharja auch. Vers 1. Im 8. Monat des 2. Jahres des Darius, das war der persische König, der das Volk Israel damals besetzt hielt, erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechas, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Wie gesagt, diese Predigt Sacharjas fand statt zwischen der zweiten und dritten Predigt Haggais. So viel zu den Propheten, den Predigern, den Pastoren der damaligen Zeit. Aber wer waren eigentlich nochmal die Leute, die zuhörten, die sich diese Predigt anhörten? Es war so gewesen, dass vor ungefähr 70 Jahren das Volk Israel von den Babyloniern besiegt und in die Gefangenschaft verschleppt worden war. Jahrzehntelang lebten die Juden, das Volk Gottes, also in der Gefangenschaft. Aber eines Tages wurden die Babylonier von den Persern abgelöst. Der König Kyros, der persische König, erlaubte daraufhin dem Volk Israel zurückzukehren in ihre Heimat nach Jerusalem und die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Längst nicht alle Juden taten das. Viele hatten sich gemütlich eingerichtet in der Fremde, hatten Häuser gebaut und dachten sich jetzt, der Preis ist mir zu hoch, jetzt schon wieder umzuziehen. Aber einige gingen zurück nach Jerusalem. Einige hatten so eine Sehnsucht nach dem Tempel und nach der alten Heimat. Und dort lebten sie jetzt, seit knapp 20 Jahren. Sie hatten zwei Anführer, da war auf der einen Seite Serubabel, das war der weltliche Anführer, sozusagen der Ersatzkönig, denn der richtige König war der Perserkönig, in dem Fall Darius. Und auf der anderen Seite war bei den Anführern Jeschua, der Hohepriester, der geistliche Anführer. Und den Propheten Haggai haben wir schon gesehen, wie es zwar nach der Rückkehr anfangs eine Euphorie gab. Man setzte sich sofort daran, den ganzen Müll wegzuräumen, dort wo der Tempel gestanden hatte, und Vorbereitungen zu treffen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber ziemlich schnell kehrte Ernüchterung ein. Es war dann doch härter, als man sich das vorgestellt hatte. Dann kam irgendwann eine Wirtschafts- und Erntekrise dazu. Und dann kamen noch die umliegenden Völker, die wollten mitbauen. Und als das Volk Israel gesagt hat, geht nicht, haben sie den Israeliten das Leben schwer gemacht. Und so wurden andere Prioritäten gesetzt. Man ließ den Tempel Ruine sein und kümmerte sich um seine eigenen Häuser. Und für über 10 Jahre ruhte die Baustelle am Tempel. So lange, bis dann Haggai auftrat und dem Volk Israel einige eindringliche Predigten hielt. Und eine der Aussagen dieser Predigten, wir haben das gesehen, ist: Kehrt um davon, dass ihr den Tempel nicht baut, und fangt endlich wieder an zu bauen. Eine ganz ähnliche Botschaft hat Sacharja jetzt im Auftrag Gottes für dieselben Israeliten. Vers 3. Darum sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Gott schickt also nicht nur einen Propheten Haggai, sondern er schickt gleich einen zweiten, weil ihm Umkehr wirklich wichtig ist. Und das bringt mich zum ersten Punkt: Kehr um. Denn Gott kennt keinen Spaß mit deiner Sünde. Ich lese nochmal ab Vers 2. Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Gott erinnert hier durch Sacharja die Israeliten an ihre Väter. Ja, mit Väter sind insgesamt die Vorfahren gemeint. Genau genommen die Israeliten, die vor der babylonischen Gefangenschaft lebten. Also vor 70 Jahren und mehr. Und in dieser Zeit gab es eben tatsächlich einige wenige gute Könige, Hiskia und Josia zum Beispiel, aber die allermeisten Könige waren gottlos. Wieder und wieder heißt es in den Königebüchern: Und König XY tat, was dem Herrn nicht gefiel. Und über einen der schlimmsten von ihnen haben wir eben gelesen, nämlich Hiskias Sohn Manasse. 55 Jahre hat er regiert. Einige der krassesten Sünden, die damals so im Trend lagen. Sie stellten eine Götzenstatue mitten in den Tempel Gottes. Sie bauten im Vorhof des Tempels Altäre für andere Götter. Sie errichteten außerdem Heiligtümer für andere Götter überall in Israel. Sie opferten ihre Kinder dem heidnischen Gott Moloch. Dabei wurden die Kinder vermutlich zunächst noch lebendig verbrannt. Sie ließen teilweise die wenigen verbliebenen Diener des wahren Gottes gewaltsam verfolgen. Ihr kennt vielleicht die Geschichten von den Propheten Elia und Elisa, die ständig auf der Flucht waren vor irgendwelchen bösen Königen und Königinnen. An der Rückseite des Tempels gab es zeitweise ein Bordell, in dem man Tempelprostitution betrieb. Kurz gesagt, es ging richtig ab. Gottlosigkeit mit der Brechstange. Und Gottes Reaktion, Vers 2, der Herr ist über eure Väter, also über die Vorfahren, die das alles getan haben, sehr zornig gewesen. Eigentlich steht hier wörtlich: Der Herr ist über eure Väter mit Zorn zornig gewesen. Doppelt gemoppelt. Der Punkt ist klar: Gott kannte keinen Spaß. Und die Vorfahren, die mussten die Konsequenzen tragen. Der heilige Gott kennt keinen Spaß mit Sünde, keinen. Und deswegen erlebten die Vorfahren die grausame Belagerung Jerusalems. Sie erlebten ein Abschlachten, die Wegführung nach Babylon, die Zerstörung des Tempels, den Verlust der Heimat. Es war für sie traumatisch. Es war nicht einfach nur eine geschichtliche Entwicklung, es war das Gericht Gottes. Was Nebukadnezar mit Jerusalem anstellte, war furchtbar. Aber es war in Gottes Augen gerecht. Denn die Menschen hatten einfach in krassester Sünde gelebt. Gott war über Jahrhunderte sehr, sehr geduldig gewesen. Aber irgendwann war das Maß voll. Und genau das hatte Gott übrigens schon Jahrhunderte vorher angekündigt. Im 5. Buch Mose, noch als das Volk Israel noch in der Wüste war, noch nicht in Israel, hatte er zu ihnen gesagt: Wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch in dem Land reich segnen. Und wenn ihr ungehorsam seid, dann wird euch der Fluch treffen. Und kurz drauf in 5. Mose 28 sagt Gott dann sogar: Ich weiß jetzt schon, ich kündige es euch jetzt schon an, dass ihr ungehorsam sein werdet und ich euch richten muss. 5. Mose 28, Vers 32: Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag. Und du wirst machtlos sein. Oder 5. Mose 28, Vers 49. Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt, gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. Gott hatte den Israeliten schon früh in ihrer Geschichte angekündigt, ich kenne keinen Spaß mit Sünde. Und wenn ihr Sünde bei euch toleriert, dann wird ein anderes Land kommen und salopp gesagt, euch platt machen. Und so war es gekommen, bei den Vätern, also bei den Vorfahren von denen, zu denen Sachaja hier predigt. Und zur Zeit der Predigt konnten die Leute das immer noch sehen. Ja, vielleicht hat Sachaja diese Predigt auf dem Tempelvorplatz gehalten, dann mussten die Leute einfach nur nach vorne gucken und sahen den Tempel in Ruin. Und sie mussten nach rechts und links und hinter sich gucken und sie sahen die ganzen Häuser und Stadtmauern, alles Ruine. Man lebte quasi in einer riesigen Ruine, in der nur langsam wieder Leben und Ordnung einkehrte, langsam. Und immer wenn man diese Steine und diese Ruinen und diese Trümmer sah, hatte man vor Augen, Gott spaßt nicht mit Sünde. Und Gott ist immer noch der gleiche. Ja, damals lebten die Leute zwar im alten Bund. Und im alten Bund gab es wirklich einen ganz engen Zusammenhang zwischen Ungehorsam und Fluch, beziehungsweise Gehorsam und Segen. Ganz so eindeutig ist es heute nicht mehr. Ja, wird zum Beispiel die Gemeinde in einem Land heftig verfolgt, dann bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass die Christen in diesem Land mehr gesündigt haben als in anderen Ländern. Wenn wir diesen Schluss ziehen würden, würden wir einen falschen Schluss ziehen. Aber eines ist immer noch genau gleich wie damals, weil Gott immer noch der gleiche ist. Er kennt mit Sünde keinen Spaß. Und deswegen hat konsequente, hartnäckige Sünde in deinem Leben wirkliche, ernste Folgen. Auch heute noch. Gehen wir ins Neue Testament. Paulus schreibt in Galater Kapitel 6, Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, gemeint ist, wer dauerhaft in hartnäckiger Sünde lebt, ohne umzukehren, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, das heißt so lebt, wie Gott es will, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Oder der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt an einer Stelle in Hebräer 10, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das schreibt er nicht an Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, sondern das schreibt er an Menschen, die sich zu Jesus bekennen, aber darüber nachdenken, den christlichen Glauben zu verlassen, weil das alles so schwer ist. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott kennt keinen Spaß mit Sünde. Das ist heute so und es war damals zur Zeit von Haggai und Sachaja so. Und es war so bei den Vätern von der Generation von Haggai und Sachaja. Die Ruinen um die Menschen herum erinnerten sie jeden Tag daran. Und trotzdem dürften sie sich richtig geärgert haben, als sie diese Predigt gehört haben. Ich meine, die Predigt geht ja nicht lang, aber sie dürfte sehr provoziert haben. Warum? Nicht, weil Gott sie hier zur Umkehr ruft. Ja, wenn Gott uns zur Umkehr, zur Buße ruft, ist das ja irgendwie normal für uns als Gottes Volk. Das war es auch damals. Das kennt man. Was sie provoziert haben dürfte, als sie die Predigt hörten, war der Vergleich. Vers 4. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie aber hörten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Vermutlich haben die Leute sowas gedacht wie, Umkehr ist okay, aber der Vergleich mit unseren Vorfahren, das geht gar nicht. Denn eine Sache hatten die Israeliten durch die babylonische Gefangenschaft gelernt. Der Götzendienst unserer Vorfahren war dumm. Und so gab es zu ihrer Zeit zwar eine Wirtschaftskrise und es ging mit dem Tempel nicht richtig voran, Aber grundsätzlich lebten die Menschen, die hier zurückgekehrt waren nach Jerusalem, ein, ich will es mal nennen, anständiges jüdisches Leben. Ein Bordell an der Rückseite des nicht mehr vorhandenen Tempels geht gar nicht. Opfer für andere Götter, vergesst es, sowas machen wir nicht mehr. Die Kinder für den Gott Moloch opfern, auf gar keinen Fall. Wie furchtbar ist das denn? Ja, sie hatten gelernt. Und ihr Gedanke war vermutlich, naja, vielleicht ist nicht alles gut bei uns und deswegen ist es sicherlich auch mal richtig, dass Gott uns zur Umkehr ruft. Ja, wir sündigen auch. Aber, lieber Zacharja, du kannst unser Leben, unser Verhalten doch nicht mit unseren Vorfahren vergleichen. Das geht doch gar nicht. Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Ich glaube, wir haben heute in Deutschland etwas Vergleichbares, wodurch wir uns vielleicht ein bisschen mit ihnen identifizieren können. Und zwar meine ich den bekannten Nazi-Vergleich. Ja, ähnlich wie die Israeliten damals, haben wir als Deutsche ja auch eine dunkle Zeit hinter uns. Wo heute fast jeder sagt, das ging gar nicht. Wenn man dann heute kritisiert wird und das mit den Worten, das sind ja Zustände wie bei den Nazis damals, dann wäre man ja vielleicht noch bereit gewesen, sich die Kritik anzuhören. Aber sobald man mit den Nazis verglichen wird, da macht man dicht. Was auch immer an meinem Verhalten nicht stimmt, es ist doch so viel harmloser als das, was die damals gemacht haben. Ja, so denken wir heute in unserer Gesellschaft. Und so ähnlich dürfte es damals bei den Israeliten gewesen sein. Der Zacharja wagt es echt, unser jetziges Leben mit dem schlimmen Leben unserer Vorfahren zu vergleichen. Also das geht gar nicht. Aber Gott tut das hier mit voller Absicht. Denn was er zum Ausdruck bringen möchte, ist Folgendes. Sünde ist Sünde. Ihr Israeliten habt nämlich ein Problem. Ihr vergleicht euch mit euren Vorfahren und denkt, ihr seid gute Menschen. Aber der Vergleichspunkt für euer Leben, das sind nicht eure Vorfahren, sondern der heilige Gott. Und er sieht eure Sünde, die ihr vielleicht für harmlos haltet, aber er findet sie ganz und gar nicht harmlos. Denn es gibt für Gott keine harmlosen Sünden. Das ist mein zweiter Punkt. Kehr um, denn Gott sieht auch deine harmlosen Sünden. Und harmlos steht bewusst in Anführungszeichen. Vers 4 nochmal. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie ewig? In Gottes Auftrag hatten die früheren Propheten die Vorfahren gewarnt. Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea. Die Vorfahren hatten nicht gehört und mittlerweile waren sie lange tot. Die Propheten und die Vorfahren. Aber eine Sache war sehr lebendig, nämlich das Wissen darum, dass Gott seine Warnungen durch die Propheten an die Vorfahren wahrgemacht hat. Es waren keine leeren Drohungen gewesen. Und um das zu verstehen, mussten, wie wir gesehen haben, die Leute ja nur um sich herumschauen. Die Ruinen waren nicht zu übersehen. Und auch wenn die Propheten, die gewarnt hatten, und die Vorfahren, die gewarnt wurden, längst unter der Erde waren, Gott hatte seine Warnung wahrgemacht. Sein Wort gilt, sein Wort ist lebendig, darauf kann man sich verlassen, Gott spaßt nicht. Vers 6. Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten? Nachdem Gott die Vorfahren wieder und wieder gewarnt hatte, hatte er die Warnung wahrgemacht. Zu spät hatten die Vorfahren verstanden, dass Gott es ernst meint, wirklich ernst meint. Und als die da das Wüten und das Zerstören und das Abschlachten und das Verschleppen überlebt hatten, als die dann zur Besinnung kamen, war es dann zu spät. Hätten sie doch mal vorher auf Gott gehört. Und genau das führt Zacharja jetzt den Zurückgekehrten in Jerusalem vor Augen. Eure Vorfahren wurden gewarnt wegen ihrer Sünde und eure Vorfahren haben zu spät eingesehen, dass Gott es ernst macht. Und die Botschaft ist klar, macht es nicht wie eure Vorfahren. Macht es anders als eure Vorfahren. Kehrt ihr um, tut Buße, bevor es zu spät ist. Und wie gesagt, vermutlich herrschte die Einstellung, Zacharja, du kannst uns aber doch nicht mit unseren Vorfahren vergleichen. Aber obwohl die Sünden der Israeliten zur Zeit Haggais und Zacharias nicht so drastisch waren wie bei den Vorfahren, kannte Gott eben auch mit ihren Sünden keinen Spaß. Welche Sünden gab es da? Im Kern war das Problem, dass die Menschen in ihren Herzen falsche Prioritäten setzten. Ja, irgendwo wollten sie Gott wirklich nachfolgen. Es gab bei ihnen keine Götzenbilder, es gab keine Götzenopfer. Und trotzdem saß Gott nicht auf dem Thron ihres Herzens. Bei Haggai wurde das sehr sichtbar deutlich daran, dass sie sich lieber um ihre eigenen Häuser kümmerten, als den Tempel weiterzubauen. Sie setzten falsche Prioritäten in ihrem Leben, die zum Ausdruck brachten, dass Gott nicht wirklich auf dem Thron ihres Herzens sitzt. Und das sieht dann natürlich lange nicht so schlimm aus, als wenn man sein Kind dem Moloch opfert. Und in einem Sinn ist es auch tatsächlich harmloser. Die Bibel kennt sehr wohl Unterschiede zwischen heftigeren und weniger heftigen Sünden. Es ist tatsächlich schlimmer, seine Kinder zu opfern, als falsche Prioritäten zu setzen. Aber, und das ist hier der Punkt, den Gott macht, es ist und bleibt trotzdem Sünde. Sünde, mit der Gott nicht spaßt und Sünde, von der man umkehren muss. Und deswegen zögert Gott hier nicht, die Israeliten knallhart mit ihren Vorfahren zu vergleichen und sie dadurch deutlich zu warnen. Ist das bei uns heute? Ich behaupte, wir neigen zu demselben Denken wie die Israeliten damals. Wir sagen als Christen, manche Sünden gehen gar nicht. Wir schauen darauf, was so in der Welt um uns rum abgeht und sagen bei vielem, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, das geht nicht. Und das sagen wir als Christen zu Recht. Aber gleichzeitig gibt es Sünden, die dulden wir in unserem Leben. Vielleicht, weil wir sie gar nicht so sehr als Sünden sehen. Vielleicht auch, weil wir denken, im Vergleich zu dem, was sonst in dieser Welt passiert, ist das doch wirklich harmlos. Und ich möchte euch einfach mal einige Beispiele geben. Und bei diesen Beispielen mache ich so, auf der einen Seite stehen Sünden, wo wir als Christen sofort sagen würden, das geht gar nicht. Das ist sozusagen so wie die Vorfahren vor der babylonischen Gefangenschaft. Und auf der anderen Seite stehen Sünden, die harmlos aussehen, aber gar nicht harmlos sind. Und die wir vielleicht in unserem Leben dulden, während Gott sagt, ich hasse das, kehr davon um. Kommen wir zu den Beispielen. Ja, da ist Diebstahl und Betrug in unserer Welt. Und zu Recht sagen wir als Christen, das geht gar nicht. Aber wie oft regiert in deinem Herzen eine starke Liebe zum Geld? Hast du vielleicht schon mal bei der Steuererklärung etwas mehr rausgeschlagen, als es rechtmäßig gewesen wäre? Hältst du vielleicht Schwarzarbeit für in Ordnung? Bist du geizig oder auf der anderen Seite verschwenderisch? Behältst du fast alles Geld für dich, anstatt einen gewissen Betrag in das Reich Gottes zu investieren? Das sind Menschen, die beten offen andere Götter an. Und wir sagen als Christen, das würden wir Menschen doch nie machen. Wir Christen doch nie machen. Aber wie ist es mit den Götzen deines Herzens? Wie ist es bei dir mit den Prioritäten in deinem Leben? Wer sitzt bei dir auf dem Thron deines Herzens? Oder schauen wir in unsere Gesellschaft. Da beten die meisten Menschen ja keine Götter an. Stattdessen ignorieren sie Gott einfach. Sie sagen vielleicht noch, dass es ihn gibt, sind vielleicht auch noch Mitglieder der Kirche, aber sie leben im Grunde, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, so als gäbe es ihn nicht. Und wir sagen zu Recht, das ist schade. Das wünschen wir uns anders, das wollen wir als Christen anders machen. Aber trotzdem die Frage an dich. Wie oft ignorierst du dann in deinem Alltag Gott? Machst dir zum Beispiel Sorgen, statt auf seine versorgende Hand zu vertrauen? Bist undankbar für das, was Gott dir schenkt? Bist ungeduldig, weil die Dinge eben nicht so schnell und nicht so gut laufen, wie du es erwartest? Bist stolz, weil du im Grunde denkst, dein Leben ganz gut auch ohne Gott im Griff zu haben? Oder der Bereich der Sexualität. Ja, als Christen lehnen wir die Bewegung ab, die durch die Regenbogenflagge verbunden oder symbolisiert ist. Und wir sagen, dass Sexualität ein Geschenk Gottes für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und wir sagen das zu Recht. Aber wie sieht es bei dir persönlich aus? Vielleicht, wenn du alleine bist. Stichwort Pornografie, Selbstbefriedigung. Wie sieht es in deiner Gedankenwelt aus und über welche Witze lachst du? Als Christen sagen wir, töten, das geht gar nicht. Auch nicht das Töten von ungeborenem Leben oder von alten und kranken Menschen. Aber wie oft hegst du Hass in deinem Herzen gegen andere? Wie oft tötest du andere in deinen Gedanken oder mit deinen Worten? Stichwort Lästern. Die Gefahr besteht bei all diesen Dingen, dass wir auf die Kultur, die Gesellschaft zeigen und zu Recht, ich betone zu Recht, deren Sünden kritisieren. Aber dann, und das ist das Problem von uns Christen häufig, selbstgerecht werden. Die Welt in Gut und Böse einteilen und sagen, die sind böse, wir sind gut. Ja klar, da draußen wird oft böse gehandelt, aber das tust du auch. Vielleicht als Christ, hoffentlich, weniger drastisch, weniger häufig, verborgener. Aber gerade in dem Verborgenen liegt natürlich auch eine Gefahr, nämlich verborgene Sünde für harmlos zu halten. Und weißt du, Gott schiebt hier in diesem Abschnitt einem solchen Denken den Riegel vor, indem er ganz deutlich und knallhart die drastischen Sünden der Vorfahren mit den scheinbar harmlosen Sünden der Zeitgenossen Zacharias vergleicht und sagt, die hatten damals Umkehr nötig, ihr habt genauso Umkehr nötig. Ja, unsere Gesellschaft hat dringend Umkehr nötig, aber wir als Gemeinde, du und ich als Christen, wir haben eben auch Umkehr nötig. Und das dürfen wir niemals vergessen. Und vielleicht fragst du dich die gesamte Predigt schon, okay, Umkehr, Buße, so ungefähr weiß ich, was das ist, aber was heißt das eigentlich? Und ich möchte es mal in 3 Schritten zusammenfassen. Erstens, es geht darum, die eigene Sünde zu erkennen. Zu erkennen, in dem und dem Bereich meines Lebens lebe ich nicht so, wie Gott das möchte. Um das zu erkennen, lesen wir übrigens am Anfang jedes Gottesdienstes bei uns einen Abschnitt aus Gottes Gesetz, also wo wir Gottes Maßstäbe erkennen. Damit wir erkennen, dass wir Sünder sind und in welchen Bereichen unseres Lebens die Sünde wohnt. Und dabei sind eben nicht die anderen der Maßstab, auch nicht dein linker und rechter Nebenmann heute Morgen, sondern der heilige Gott. Zweitens, nachdem du deine Sünde erkannt hast, geht es bei der Umkehr, bei der Buße darum, deine Sünde Gott zu bekennen. Sag ihm, was du getan hast und bitte ihn wegen Jesus dir zu vergeben. Er verspricht dir, er wird dir vergeben. Deswegen gibt es bei uns im Gottesdienst immer, nachdem wir unsere Sünden Gott genannt haben, die Zusage der Vergebung. Er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Und dann drittens, kehre praktisch um. Oder anders formuliert, lass die Sünde sein. Es wird dir nicht immer gelingen. Du wirst Rückschläge erleiden. Du wirst auf die Nase fallen. Aber was wichtig ist, renne von der Sünde weg, statt hinter ihr her. Kehre um von deinem falschen Weg und kehre dich auf den richtigen Weg. Und gerade dieser dritte Schritt, der klingt sehr hart, sehr schwierig, sehr anstrengend. Aber Gott lässt uns nicht alleine, sondern er gibt uns in diesem Abschnitt ein wunderbares Versprechen für unsere zaghaften und oft so kläglichen Schritte der Buße. Vers 6. So spricht der Herr der Herrscher, Vers 3. So spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Kehr um. Denn Gott kehrt sich zu denen, die von ihren Sünden umkehren. Vielleicht bist du jetzt irritiert. Sagen wir als Christen nicht immer, Gott rettet uns, ohne dass wir etwas dazu tun müssen? Und jetzt muss ich plötzlich umkehren? Muss ich Buße tun, damit er sich zu mir kehrt? Wie passt das? Ist das vielleicht Altes Testament? Nein. Buße ist tatsächlich etwas, was die gesamte Bibel fordert, nicht nur das Alte Testament. Ja, als Jesus öffentlich begann zu predigen, wurde seine erste Predigt folgendermaßen zusammengefasst. Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße oder eben kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kurz gesagt, ja, du musst Buße tun bzw. umkehren. Aber das ist kein Werk. Es ist nichts, womit wir uns etwas erarbeiten, sondern es ist sozusagen ein Teil des Glaubens. Oder wir könnten sagen, wenn der Glaube eine Münze wäre, dann ist die eine Seite der Glaube und die andere Seite die Buße. Denn Buße bedeutet, ich wende mich ab von der Sünde und Glaube bedeutet, ich wende mich vertrauensvoll hin zu Gott. Warum ist Buße bzw. Umkehr kein Werk? Möchte ich es euch mal deutlich machen an dem, wie die katholische Kirche Buße versteht. In der katholischen Kirche ist nämlich Buße tatsächlich eine Art Werk. Denn wenn ich Buße tue, nach katholischer Auffassung, dann mache ich meine Sünde, die ich begangen habe, in gewisser Weise wieder gut. Ja, das ist wie, wenn ich irgendwo was gestohlen habe, dann habe ich Schulden dort und dann zahle ich das halt zurück. Ich mache es wieder gut. Aber das ist biblisch gesehen nicht der Sinn der Buße. Deine Umkehr macht keine einzige deiner Sünden wieder gut. Deine Sünden macht nur einer wieder gut. Und das bist nicht du. Das ist Jesus. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dort hat er bezahlt für alle deine Sünden. Für alle deine Sünden. Du kannst keine einzige wieder gut machen. Aber die gute Nachricht ist, du brauchst auch keine einzige wieder gut zu machen. Und der Glaube und die Umkehr, also die Buße, die sind jetzt das Mittel. Wir könnten auch sagen, der Weg, auf dem das Lösegeld, das Jesus für dich bezahlt hat, zu dir kommt. Ich will es mal deutlich machen an einem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr gerne so Gangsterfilme guckt. Und da ist es ja so, da wird manchmal einer entführt und dann gibt es Lösegeld. Und dieses Lösegeld ist meistens in so einem schwarzen Koffer. Der Glaube und die Umkehr, um im Bild zu bleiben, sind bildlich gesprochen wie der Koffer. Ja, das Lösegeld da drin, was dich wieder auslöst, das ist zu 100% Jesus und das, was er getan hat. Es stammt jetzt nicht zu 90% von Jesus und zu 10% von dir, weil du vielleicht so toll Buße getan hast. Es stammt zu 100% von Jesus. Aber Glaube und Umkehr sind die Verpackung, das Mittel, der Weg, ja, um im Bild zu bleiben, der Koffer, wie das Lösegeld jetzt zu dir kommt. Und deswegen ist Umkehr so wichtig. Übrigens nicht nur einmal im Leben, sondern immer. Nicht nur einmal am Tag, als du dich bekehrt hast, sondern jeden Tag. Die 95 Thesen Martin Luther sind weltberühmt. Das Interessante ist nur, kaum einer weiß, was drinsteht. These 1 lautet, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, da wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Das ganze Leben. Die römisch-katholische Kirche hatte daraus ein Werk gemacht für bestimmte Zeiten, um Sünde wieder gut zu machen. Und Luther erkannte zu Recht, unser ganzes Leben soll von Umkehr bestimmt sein. Nicht um etwas gut zu machen, sondern um Gottes Gnade zu empfangen. Und deswegen verspricht Gott hier in Vers 3, kehrt um zu mir, dann kehre ich mich zu euch. Aber irritiert da nicht noch was? Sagen wir nicht auch immer, es ist Gott, der uns erlöst? Klingt das hier nicht so ein bisschen nach Selbsterlösung? Ja, erst wir und dann reagiert Gott auf uns. Tatsächlich durchzieht der Aufruf zur Buße, zur Umkehr, das gesamte Alte Testament. Immer und immer wieder. Kehrt um, tut Buße. Das zieht sich wie so ein Refrain durch das gesamte Alte Testament. Aber wisst ihr, was die ganzen Begebenheiten, die gesamte Geschichte des Alten Testaments zeigt? Das klappte höchstens für kurze Zeit. Niemals dauerhaft. Warum? Weil die Bibel uns dann auch zeigt, dass unsere Herzen so verdreht sind, dass wir uns von uns aus erstmal gar nicht zu Gott wenden können. Und deswegen musste Gott bei unseren Herzen beginnen. in Hesekiel, einem dieser Propheten, der darüber verzweifelte, dass das Volk, wenn überhaupt, nur kurz umkehrte und dann schon wieder nicht. Der Prophet Hesekiel darf dann irgendwann verkündigen in Hesekiel 36, in den Versen 26 und 27, dass Gott verspricht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres legen. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ja, du hast den Auftrag und die Verantwortung, umzukehren, Buße zu tun. Du hast den Auftrag, deine Sünden zu erkennen, zu bekennen und darum zu kämpfen, sie zu lassen. Deswegen, so heißt ja auch die Predigt heute, kehr um. Aber wenn du dann umkehrst, darfst du wissen, du tust es, weil Gott es in dir bewirkt, weil Gottes Geist in dir wohnt und in dir dafür sorgt, dass du umkehrst. Und deswegen ist Umkehr keine schlechte Nachricht, kein, das schaffe ich doch nie, keine Last auf unseren Schultern, sondern es ist ein Grund, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Herr, ich danke dir, dass du dich ganz sicher zu mir kehrst, wenn ich zu dir umkehre. Aber ich danke dir auch, dass du überhaupt erst in mir bewirkt hast, dass ich zu dir umkehre. Ich möchte heute diese Predigt ungewöhnlich beenden. Und zwar mit einer Zeit von ungefähr 2 bis 3 Minuten, wo wir einfach still sind. Jeder für sich. Wo jeder die Gelegenheit hat, über sein eigenes Leben nachzudenken, eigene Sünde zu erkennen, sie Gott zu bekennen und davon umzukehren. Wir werden es dann so machen, dass nach dieser Zeit der Stille das Vorspiel beginnt zu unserem nächsten und abschließenden Lied. Das ist in unseren roten Psalmbüchern, am Psalm 51a, Strophen 1 bis 6. Das ist der Psalm, den David gebetet hat, als er in schwere Sünde gefallen ist, ein Bußpsalm. Und wir hören dann einfach das Vorspiel, das wird dann sozusagen die Zeit der Stille beenden. Wir stehen dann auf und singen dann den Psalm, die Strophen 1 bis 6. Jetzt aber zunächst eine Zeit der Stille von ungefähr 2 Minuten.